der Toleranz zwischen zu viel Erregung und zu wenig Erregung wird sehr klein. Und damit man dieses Fenster künstlich etwas größer macht, da geht zum Beispiel ein Medikament, was da wunderbar hilft, ist Schnaps oder eine halbe Flasche Rotwein. Viele Menschen fangen an, sich ihre Emotionen zu regulieren mit Hilfe von Drogen oder Substanzen oder auch Medikamenten. Wenn wir uns unser Gehirn angucken, dann gibt es da so ganz grob, bitte, keine Psychophysiologie-Vorlesung heute Abend, drei Bereiche. Da gibt es unser Großhirn, das ist die Denkmütze, die Gott uns über das Affengehirn gestrickt hat. Ja, da sind die ganzen Würstchen da oben. Da ist bewusstes Wahrnehmen, Steuern, Denken, lexikalisches Gedächtnis. Und dann gibt es irgendwo dazwischen so ein Bereich, das ist kein geografischer Bereich, sondern das limbische System. Das ist eigentlich, das sind verschiedene Bereiche, die sehr gut miteinander verbunden sind. Da sitzt unsere emotionale Intelligenz, gefühlsmäßige Bewertung und Gefühlsgedächtnis. Übrigens auch Brutpflege und sowas wie Treue, so, ich sag mal so instinktive Gefühle, wir gehören zusammen, die sind nicht Überzeugungen hier oben, sondern die sind eher so limbisches System. Brutpflege bei Tieren und bei Menschen eigentlich auch. So, ich kümmere mich um die Menschen, zu denen ich gehöre. Sowas wie Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dann gibt es in unserem Hirnstamm so elementare und reflexartige Steuermechanismen. Dieser Hirnstamm unterscheidet sich nicht sehr wesentlich von dem Hirnstamm eines Krokodils. Da gibt es nicht viel Unterschied. Das ist unser Krokodilgehirn. Das Krokodil hat nicht viel mehr. Das hat kein limbisches System und frisst seine eigenen Jungen auf, wenn die nicht aufpassen. Und es hat keine Großhirnrinde und kann sich keine ethischen Richtlinien aneignen oder was auch immer. Aber in dem Hirnstamm, da sind wir eigentlich ziemlich ähnlich. Das heißt, normalerweise gibt es eine Top-Down-Reaktion. Normalerweise sind unsere Überzeugungen, unser Denken, unsere Werte, das, was wir wissen über die Welt, das steuert meine Beziehungsgefühle. Ja, ich weiß, meine Frau, das ist meine Frau, die habe ich vor ziemlich knapp 40 Jahren geheiratet und seitdem sind wir ein Paar und so und das weiß ich. Und weil ich das weiß, führt das auch zu dem Empfinden, die gehört zu mir und ich gehöre zu ihr. Und wenn sie mir manchmal wieder sagen muss, dass sie mich wieder heiraten würde, dann glaube ich sie jetzt einfach mal. Ja, das ist limbisches System. Wir sind ein Paar. Trennung wäre sehr schmerzhaft, also längerefristige Trennung. Und dann gibt es einen Hirnstamm. Da fange ich an zu schwitzen, wenn es mir warm ist oder ich kriege Gänsehaut, wenn ich friere oder ich komme aus der Puste, wenn ich die Treppen hochrenne oder ich kriege einen hohen Blutdruck, weil mich was ärgert. Und normalerweise steuert Top die Mitte, Mitte, Bottom, Top, Bottom. In extremen Stresssituationen bei starker Erregung passiert das Gegenteil, da kippt das um. Unter Stressbedingungen aktiviert das Gehirn die Anführungsstriche älteren im Sinne von Krokodil und automatischeren Teile und wir handeln instinktiver. Jeder von Ihnen kennt das, wenn Sie durch eine Tür gehen und dahinter steht der böse Benno und Sie haben ein Tablett mit Sektgläsern in der Hand und der macht Buh, dann lassen Sie das fallen. Weil in dem Moment, wo Sie so einen Schreck haben, Ihr Gehirn sagt, nicht nachdenken, dauert viel zu lange, das könnte ein Tier sein, was dich aus dem Unterholz anspringt, mach so, ja, verzichte auf die Sektgläser, schütze deinen Hals und dein Gesicht. Ja, dann machen wir das. Das ist eine automatische Reaktion, die kommt von ganz tief unten in unserem Gehirn. Wenn uns jemand 2 Sekunden oder eine Minute vorher sagt, oh du, ich sehe, du hast Sektgläser und dahinter steht der Benno und der will dich erschrecken, das ist vielleicht keine so eine gute Idee, dann stelle ich die Sektgläser weg, schleiche mich um die Tür rum und mach buh und dann erschrecke ich den Benno. Ja, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich einen hohen Stress, Erregung habe, dann schaltet sich mein Denken aus. Übrigens auch bei starker, lustvoller Erregung. Also wenn Sie in einem sehr lustvollen, ehelichen Moment sind und der andere sagt, Schatz, hast du die Mülltonne rausgebracht, dann wissen Sie, dass irgendwas schiefläuft. Ja? Wir wollen das nicht. Wir wollen dann nicht über was nachdenken. Sondern wenn wir erregt sind, ob jetzt aggressiv oder sexuell oder angstvoll erregt sind, dann wird unser Gehirn sozusagen auf Automatikmodus gestellt. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen, weil bei der Traumastörung passiert das manchmal sehr unweigerlich. Nicht jedes Trauma führt zu einer Störung, ganz im Gegenteil. Es gibt sehr viele Menschen, die erleben schreckliche Traumatisierungen und entwickeln keine Störungen. Übrigens auch eine sehr spannende Frage, warum gibt es, sagen wir mal, Missionare, die das mitgekriegt haben, wie da irgendwelche Reiterhorden Menschen abschlachten und verstümmeln, und die haben keine Panik, die haben keine Albträume. Die sind natürlich traurig, sind betroffen, das ist schrecklich für sie, das zu erleben, aber sie sind nicht krank, sondern sie bleiben gesund. Eine sehr spannende Frage, ist jetzt heute Abend nicht so sehr unser Thema, warum Leute gesund bleiben, trotz Traumatisierung, obwohl das auch ein sehr spannendes Forschungsthema ist. Sie werden vielleicht wissen, das wird mit dem Begriff Resilienz beschrieben, und wir kommen vielleicht heute Abend auch noch mal ein bisschen dazu, wie man Resilienz fördern kann. Aber ob jemand eine Traumastörung bekommt, hängt nicht nur von der Resilienz ab, also von der Widerstandsfähigkeit oder der Fähigkeit, Steh-auf-Mensch-Effekt sozusagen, wie schnell kann sich jemand wieder seelisch erholen, sondern die Frage, ob jemand ein solches Trauma, ich sag mal, ohne daran krank zu werden verarbeitet, hängt auch von der Art des Traumas ab. Und deswegen müssen wir uns zwei verschiedene Traumatisierungstypen angucken. Typ 1, das sind plötzlich unvorhergesehene einmalige Traumatisierungen. Die können apersonal sein, also nicht von Menschen verursacht, wie Naturkatastrophen und Unfälle. Also zum Beispiel ein Tsunami oder eine Feuersbrunst in Kalifornien, wenn Sie plötzlich merken, wow, ich bin eingeschlossen. Das ist sehr traumatisierend. Oder es kann personal sein, das heißt also zwischenmenschlich bedingt. Es gibt jemanden, der überfällt Sie, Vergewaltigungserfahrung, oder auch der plötzliche Verlust einer Bezugsperson, also wenn zum Beispiel jemand, den Sie sehr lieb haben, in einem Autounfall stirbt oder warum auch immer, dann kann das sein, dass das Sie sehr lange und sehr tief beschäftigen kann. Und je nachdem, was das für ein Trauma ist, also zum Beispiel diese Amokläufe in der Santee High School, wo ich früher gearbeitet habe, oder hier in Winnenden, das würden wir also als personale Typ 1 Traumatisierungen bezeichnen. Ja, verstehen Sie warum? Also hat jemand absichtlich gemacht, das ist immer schlimmer, die personalen Sachen sind immer schlimmer als die apersonalen, weil bei der apersonalen, da verliere ich mein Vertrauen in die Natur oder in die Sicherheit, da kam halt eine Riesenwelle und hat alles kaputt gemacht. Bei den Personalen verliere ich mein Vertrauen in die Menschheit. Wie kann ein Mensch sowas machen, dass er sich eine Pistole vom Vater aus dem Schrank holt und seine Mitschüler erschießt? Sag mal, was, ja, das nennt mich tiefer rein, als wenn was Schreckliches passiert, auch wenn das Schreckliche vielleicht noch viel schrecklicher ist im Endeffekt. Dann gibt es Typ 2 Trauma, und die werden wir uns heute Abend genauer angucken. Und zwar diese chronisch kumulativen Dauerbelastungen, zum Beispiel politische Gewalt, Krieg, Folter, Geiselnahme, KZ-Haft. Oder eben im personalen Nahbereich Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein solches traumatisches Erleben setzt fast immer eine Dynamik in Gang, die ein gewisses Maß an Überforderung mit sich bringt. Und wir gucken uns das gleich ein bisschen genauer an, was da passiert. In der Regel sind hier nicht nur Ängste und Panik, wie bei einem Tsunami oder vielleicht in so einer Überfallsituation, sondern auch starke Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die sich über viele, viele Jahre hinweg einschränken. Der Neurobiologe Gerald Hüther spricht hier von Notfallreaktionen, die uns eigentlich schützen, also autoprotektiven Notfallreaktionen, auf die wir hier reingehen. Wenn wir uns also diese verschiedenen beiden Varianten für die Typologie von Traumaerfahrungen anschauen, dann könnte man sagen, da gibt es die eine Dimension, das ist Natur oder zwischenmenschlich, und die andere Natur ist es ein singuläres Ereignis oder ist das was, was ich über Jahre hinweg befürchten muss. Der Papa kommt besoffen nach Hause, zieht die Mama aus dem Bett, prügelt die Kinder, und das passiert immer und immer wieder und ich kann gar nichts dagegen tun. Ja. Das sind komplexe Situationen, die sind chronisch. Es gibt natürlich auch Naturkatastrophen wie die Dürre, die seit Jahren die Ernten zerstört und die Herden nicht überleben lässt, oder Hungersnöte. Was uns besonders beschäftigt heute ist naheliegenderweise diese Seite oben rechts. Und das ist nur ein Typ von Trauma. Über alle anderen werde ich jetzt heute Abend nicht so viel sagen, sondern ich werde über diese chronische Traumatisierung in Kindheit und Jugend mit Ihnen nachdenken. Die hat, wie gesagt, die sogenannte komplexe Traumatisierung haben fast immer signifikante Folgen für die seelische Entwicklung. Sie sind fast immer mit seelischen Störungen verbunden und sie sind eigentlich immer therapiebedürftig. Solche chronischen Traumatisierungen